Hier ist Was kostet der Fisch?
Mit Yoshi und Maxi.
WKDF.
Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was kostet der Fisch? Warum ich lache? Es liegt daran, dass wir heute zu dritt sind. Und ich kann mal ganz kurz beschreiben. Also ich sitze gerade bei Yoshi am Schreibtisch. Yoshi kann mal selber kurz erzählen, wo er sitzt.
Ich sitze im Kinderzimmer meines Sohnes und noch ganz woanders sitzt noch jemand, und zwar der Sander, der liebe Sander.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du bei uns bist.
Ja.
Wie das dazu kommt, warum Sander heute zu Gast ist, klären wir gleich. Aber Maxi, erzähl doch nochmal ganz kurz hier, warum du mit so einem Grinsen die Folge eröffnen musstest.
Also ich weiß nicht, der wievielte Versuch es jetzt insgesamt war, aber wir haben heute mal wieder Probleme über Probleme. Also es ging los eigentlich damit, dass ich erstmal als allererstes über meinen MacBook ein Bier gekippt habe. Das hat dazu geführt, dass mein MacBook rumgespackt hat. So, dann mussten wir das schon mal ausschalten und gegen was anderes tauschen. Dann haben wir versucht, das Mikrofon, was das denn letzte Mal hatte, da ist irgendwie der Adapter kaputt gegangen.
Da musste ich hier bei unserem Nachbarn noch einen Ersatzadapter besorgen.
Ja, um den anzuschließen. Sander hatte Yoshi schon vorher sein Mikrofon, also Yoshi hatte Sander das Mikrofon gegeben, was Yoshi sonst normalerweise benutzt. Bei dem funktioniert alles super. Der Einzige, der sonst keine Podcasts macht, der kriegt alles hin. Der hat aber heute auch schon damit
zu kämpfen gehabt. Ich bin nicht so ein Technikaffiner, muss ich gleich dazu sagen. Ich bin sehr erstaunt, dass ich überhaupt hier hingekriegt habe heute. Aber ja,
noch ist der Podcast nicht online. Hier nicht Tag vorm Abend.
Ja, richtig. Wir werden sehen, ob es alles funktioniert. Dann hat auf einmal bei Yoshi das iPad irgendwie gesagt, da ist Feuchtigkeit im Stecker oder so.
Das überhaupt nicht sein kann, weil mein iPad seit ungefähr 3 Wochen auf meinem Schreibtisch liegt. Wir haben um 7 mit dem ganzen, wann haben wir? Um 6? Nee, 6:30 haben wir. Vor gut einer Stunde, 45 Minuten haben wir angefangen hier mit unseren Versuchen und rumgebastle und es war wirklich... Jetzt läuft's. Wir sind froh, wir sind happy.
Es läuft.
Und ich würde gerne mal
Aber ich habe gerade noch gefailt, weil ich heute auf mein iPad umgestiegen bin, dann zum Aufnehmen. Was ich nur so geistesgegenwärtig noch gegriffen habe, als ich los bin und dachte mir, ach komm, nimm mit. Vielleicht kannst du es noch gebrauchen für irgendwas. Und jetzt nehme ich über mein iPad mit dem Mikrofon auf, was ich vorher noch nie gemacht habe. Da musste man dann auch noch was einstellen vorher, damit wir haben eben schon mal die Aufnahme begonnen und die ersten 5 Minuten waren für den Arsch.
Na, weil es waren noch fast 15.
Keine Aufnahme war. Oha. Wirklich so viel schon?
14 Minuten hatten wir geredet,
Alter. Okay, so. Also. Jetzt nochmal, wir kommen nochmal rein. Wir sind heute zu dritt, der Yoshi, der Sander und der Max. Und bei Sander ist der Name schon fast Programm. Sander, vielleicht kannst du dich ja einfach mal ganz kurz vorstellen und sagen, was du machst und warum du heute hier bist.
Ja, kein Problem. Also herzlich willkommen nochmal von mir, als Gast logischerweise. Ich bin heute hier, weil ich eine Berufung hat, glaube ich, die nicht jeder hat in Deutschland und was die Angler immer sehr, sehr interessiert. Und ich bin Berufsfischer und mache das jetzt schon einige Jährchen. Und genau, ich kann ja, oder vielleicht kann Yoshi kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, oder?
Ja, du warst ganz früher, Yoshi, ich glaube raus. Vor 13, 14 Jahren oder so warst du bei Angeljoe Kunde, weil du auch neben dem Fischen noch Angler bist. Also viele denken ja, oder, Angler und Fischer ist das Gleiche, aber du bist nur Angler. Und zwar auch jetzt nicht irgendwie so einer, der mal ab und zu angeln geht, sondern du machst es schon so, ich würde mal sagen, semi-professionell, wa? Also ich sag mal so, das ein oder andere Rig kannst du schon binden.
Ich kicke mir das bei euren Videos immer ab hauptsächlich, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange ich schon angel, aber ich war auf jeden Fall auch einer mit der, also das klingt immer so behindert, aber wir wissen ja alle, wir haben ja alle mit JDM irgendwann mal angefangen und wo das überhaupt so aufkam und so, da war ich auf jeden Fall auch schon in den Startlöchern, obwohl ich da noch ein ganz komischer kleiner Kauz war vor 15 Jahren oder wann das war.
Genau wie bei uns.
Ja, aber ich war noch schlimmer, ich bin noch ein paar Jährchen jünger.
Und wie alt bist du? Du bist ja einer der jüngsten.
27.
Fischer.
27, ja. Maxi und ich haben vorhin noch überlegt.
Vorhin, ob du älter oder jünger bist als ich. Ja. Und ich meinte da wahrscheinlich so mein Alter ungefähr. Aber ja, passt ja dann.
Ach so, ja. Ja. Und genau. Und dann, wie gesagt, da war ich halt logischerweise auch immer zu Angeljoe gepilgert und habe da mein letztes Taschengeld für irgendwelche Gummifische ausgegeben.
Und Alex war da vor der
Wand. Aus der Tasche gezogen.
Vor der Alex-Wand, Sander, da weiß ich, da standst du immer am längsten.
Ja, die hat mich nicht losgelassen, auch nachts. Also es war echt verrückt damals. Wilde Zeiten gewesen. Und genau, und da habe ich Yoshi halt kennengelernt. Und wie gesagt, ich fand den immer, also ich fand, war halt sehr fasziniert, dass er auch einfach so sehr gute Tipps gegeben hat, so im Angeln nicht einfach irgendeinen Scheiß einen aufgedreht hat, so der gerade weg musste. Und
da bin ich auch fasziniert. Das wundert mich jetzt, dass du das sagst. Das kenne ich anders von ihm.
Ja, Maxi, ich habe halt auch ein bisschen differenziert, ne, nach Sympathie. Also ja. die sympathischen Gäste und Kunden, Gäste sage ich schon, Kunden haben da halt auch mal was Gutes bekommen, und die, die mir eher so unsympathisch waren wie du, den habe ich dann halt auch mal eine Packung Kitec oder Lanka City verkauft, weißt du?
Also die guten Sachen, das ist aber komisch. Die Sachen, mit denen er selber gar nicht.
Ich weiß noch, Max kam einmal, Leute, Max kam einmal in den Laden, Hände blutig irgendwie, hat mir gesagt, ey Dicker, ich habe jetzt hier 1,5 Wochen Eicheln gesammelt, ich habe 600 Euro verdient, die hau ich jetzt auf den Kopf. Und dann hat er da körbeweise Gummifische direkt, die Kohle, die er verdient hat, direkt auf den Kopf gehauen. Ey, es war so witzig. Geil.
Aber 600 Euro fürs Eicheln sammeln war eher so 1-2 Tage, nicht 1,5 Wochen, ja, das hat richtig geballert.
Ja, auf jeden Fall hat Maxi gesagt, er war Eicheln sammeln die letzten Tage, und er meinte, das Geld hau ich jetzt komplett auf den Kopf, und hat dann einfach nur Köder gekauft für 600 Euro. Oder waren das noch Mark? Ja. Nee, waren schon Euro.
Reichsmark waren das noch.
Ja. So es weiter ist, mal ist, zur ja. Geschichte. Wolltest du was sagen? Ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, es ist das geilste Gefühl auf jeden Fall, mit ganz viel Geld in den Angelland zu gehen und danach sich einen Kopf zu fassen, wenn man nach Hause kommt. Aber ja, wir mussten.
Weil man nicht weiß, wo man so die ganzen Gummifische dann einsortiert und nochmal zurückfährt, um ein paar Boxen zu holen. Ja, genau. Wir beide haben uns dann bestimmt, ich würde sagen, 10 Jahre oder so, oder vielleicht waren es auch nur 8 Jahre oder so, nicht mehr gesehen. Bis wir uns dann eines Morgens irgendwie mal so ganz random, bin ich auf dem Rückweg vom Wasser nochmal in so einem ganz kleinen Spot gehalten, und komischerweise standest du auch gerade da. Und dann haben wir irgendwie kurz einen Smalltalk geführt. Ich habe gefragt, yo, was machst du so beruflich und so. Er meinte, ja, ich kenne deine Videos, also er wusste schon Bescheid. Und hat er gesagt, dass er Fischer ist. Und da meinte ich, boah, das finde ich ja so krass interessant. Und ich würde auch voll gerne mal
irgendwie was mit einem, sogar an welchem, ich glaube, ich weiß sogar an welchem See.
Und da meinte ich so, ich würde voll gerne mal mit einem Fischer drehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Fischer sind ja schon jetzt leicht klischeebehaftet. Also da hängen ja bestimmt einige an der Flasche von deinen Kollegen und machen das auf jeden Fall auch nicht so, wie man es machen könnte, sagen wir mal so. Und auch schon sehr lange und, ja, keine Ahnung, sind oft grimmig und schlecht drauf. Und wie oft hat man irgendwie sich eine Karte?
Da kenne ich viele Beispiele.
Ja, wie oft kauft man sich beim Fischer eine Karte und denkt sich so am Ende so, Alter, irgendwie kommst du mir vor wie so ein, also man hat so Respekt wie vor so einem Schuldirektor so, man ist so voll die kleine Fliege so, aber denkt sich auch so, was bist du eigentlich für ein komischer Kerl, Alter, für ein Kauz wirklich. Und dann hast du erzählt, du bist Fischer, und dann meinte ich so, Alter, geil, können wir nicht mal was machen? Er sagt, klar, kommst vorbei. Na, und dann waren wir vor zwei Tagen waren wir beide unterwegs, haben eine Folge gedreht zusammen. Und ich hatte danach so krass viele Fragen, dass ich dann zu Maxi meinte, ey Maxi, ich habe hier mega den interessanten Typen, du kennst ihn ja auch irgendwie so, irgendwie mal gesehen, ne?
Ich glaube, live haben wir uns, glaube ich, noch nie, oder?
Nee, glaube ich, weiß ich auch nicht, aber so hören, sagen und so weiter oder über andere Kumpels.
Ja. Auf jeden Fall meinte ich dann zu Maxi, ey, wollen wir den nicht als Podcast-Gast mal einladen und fragen, ob er nicht Bock hat? Ich habe so viele Fragen, und du meinst auch so, ja, auf jeden Fall. Also, wenn der einen geraden Satz rauskriegt, auch schon so leicht das Fischer-Klischee im Hinterkopf.
Fischer-Klischee.
Wenn der einen geraden Satz rauskriegt, also ich hätte auf jeden Fall auch ohne Ende Fragen. Ja, und jetzt sitzen wir nicht gegenüber, aber sitzen wir vor unseren Handys und reden miteinander. Ja, und deswegen bist du heute hier.
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Wir haben gerade ja eben auch schon mal so, da sind wir irgendwie, haben wir die Begrüßung direkt übergehen lassen in einen Fischer-spezifischen Nerd-Talk, also ein bisschen. Also was heißt Nerd-Talk? Ich fand's interessant. Du weißt auf jeden Fall auch direkt die ganzen Fachbegriffe für alles. Man merkt, du hast das wirklich gelernt. Ganz kurz mal dazu, wie war das mit der Ausbildung? Also wie, du hast gesagt, du hast ein Studium angefangen eigentlich. Also das hattest du in der vorherigen Aufnahme gesagt. Ja. Und hattest dann aber doch gedacht, nee, lieber was mit den Händen. Ging mir ja ähnlich.
Nee, doch, also ich hab's, genau das habe ich gedacht so, aber es lag daran, dass ich einfach das Studium irgendwie Also ich habe nicht mal Chemie, ich saß in einer Stunde da und wir durften unser Handy benutzen und wir sollten die Aufgaben lösen und ich habe es mit Handy in 2 Stunden nicht hinbekommen, eine Aufgabe zu lösen und da habe ich am gleichen Tag noch meine Sachen gepackt, bin nach Hause gefahren, Mutter war natürlich, was soll denn das jetzt? Und dann habe ich ihr gesagt, pass mal auf, ich ziehe aber durch und dann wusste ich, ich mache jetzt eine Ausbildung und ich muss jetzt auch aus Berlin rausziehen, weil ich komme ja aus Berlin und dann bin ich halt so ein Müritzfischern hoch und habe da meine Berufsausbildung gemacht. Genau, und die ist halt so eingeteilt, dass man in so einem Zyklen, so 2 Wochen machst du sozusagen Theorie, also Schule, Berufsschule. Dafür musst du nach Sachsen-Königswartha fahren und 4 Wochen hast du dann sozusagen deine Berufsausbildung auf dem Hof oder auf der Fischerei oder wo auch immer.
Hast du dann da 2 Wohnsitze, also einen in MacPom und einen in Sachsen oder?
Nee, in Sachsen, in Königswartha ist ein Internat. Also da kommen dann, kann man sich auch geil vorstellen, wenn so 15 junge Fischerbub sich 2 Wochen in so einem Internat niederlassen. Du bräuchte jetzt, glaube ich, nicht weiter erzählen, was da alles so abends passiert.
Und ist da auch noch was, ist dann da noch irgendwas anderes? Also da wird ja dann nicht nur das sein wahrscheinlich,
oder? Sagen wir so ganz kurz, der Travel-Pussy-Automat macht Millionenumsätze, Junge.
Ist Wahnsinn, die bauen noch einen hingebaut letzte Woche.
Okay, also es ist kein gemischtes Internat anscheinend.
Nee, also doch, theoretisch schon, aber es gibt halt keine Fischerin und also es gab keine Fischerin in meinem Kurs.
Zu dem Zeitpunkt.
Leider muss ich dazu. Nein, also alle Jungs und ja. Ja, nee, aber eine gute Zeit.
Okay, interessant. Und du hattest gesagt, das ist quasi so für, das ist der Osten und dann gibt es auch nochmal für den Westen eine Schule und da sind aber in diesen 2 Schulen, da gehen dann alle, die Fischerei lernen wollen aus Deutschland, müssen dann sich auf diese 2 Schulen verteilen.
Genau, ja genau. Also die für Westdeutschland und Süden, glaube ich, in Bayern auch, in Tegernsee, also da gibt es auch nochmal eine Fischereischule, aber die macht wohl nur den Meistertitel, glaube ich. Und ich weiß, und wie gesagt, also ich weiß, dass für West sozusagen Deutschland ist es komplett in Hannover und für Ostdeutschland in Königswartha, Sachsen. Und im Norden ist dann dieses Krabbenfischer ist dann wieder eine eigene Berufung und Hochseefischer ist auch nochmal eine eigene Berufung. Da ist es dann ganz anders so, da ist es saisonabhängig, ob du Schule hast oder auf Wasser musst so.
Stimmt. Aber ein Meister kann man auch fassen. Was musst du dann, kriegst du dann irgendwie, musst du 19er Zander fangen als Meisterstück oder
92,
wie macht man das dann?
92 ist Mindestmaß für den Meistertitel.
Aber nur auf Wobbler und nachts, sonst zählt er nicht. Nee, also du musst 5 Jahre sozusagen in der Berufung arbeiten schon als Fischer und dann hast du die Chance auf den Meistertitel. Und dann musst du halt also über deine Firma machen, so, ne? Und musst es neben der Arbeit machen und das ist schon. War schon ganz schön stressig, krass. Also ja, aber hat geklappt.
Achso, du hast sogar einen Meistertitel gemacht,
ich habe einen Meister seit letztem Jahr, November.
Also genau, bist du jetzt Fischerei oder Fischermeister?
Also alle sagen Fischermeister, aber der offizielle Begriff ist Fischereiwirtschaftsmeister.
Ah, okay.
Ja. Yoshi ist maximal Fischergeist.
Ja.
Aber
wir haben auch, Maxi, als wir vorgestern auf dem Wasser waren, auf jeden Fall auch wieder witzige Sachen da gefallen. Was meinst du, was ist sein Lieblingsrig, Max? Von Sander?
Na, Stellnetz.
Nee, das Netrig.
Das Netzrig.
Ach so. Netzrig.
Ja.
Net mit T. Netrig.
Net.
Ist ein Schenkelklopfer. Okay. Wir haben uns sehr beeiert darüber.
Wir haben uns sehr beeiert. War witzig. Also da draußen hat man Zeit.
Ich hab's halt nicht gleich gecheckt.
Ja, ist sehr schwer halt auch.
Hätte ich aber nicht gedacht, also jetzt nochmal rückblickend, dass das Ganze so anstrengend ist. Mit diesen Stellnetzen. Also das ist auf jeden Fall, kann ich verstehen, dass da die Kollegen im älteren Semester nicht unbedingt so Bock drauf haben.
Nee, das ist, also der Fischerei ist ein ganz, also ist ein rauer Beruf auf jeden Fall. Also Binnenfischerei, was wir machen, ist halt wirklich sehr rau. Ne? Es gibt ja dann noch so Aquakultur und Teichwirtschaft. Das ist auch anstrengend, aber Binnenfischerei würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, ist so mit das, wo du am meisten körperlich arbeiten musst, ne? Und Stellnetze reinholen,
Der härteste Job Brandenburgs ja auch genannt.
Genau, sagt man ja so, ja. Nach Gaswasserscheiße.
Ja. Stellnetze rein ist echt anstrengend, ja, also körperlich anstrengend.
Voll. Ja, also es gibt die Methode, die, also so wie ich es mache, halt, du musst die Netze halt, du ziehst, sag ich mal, die Netze in deinen Kahn rein, beziehungsweise ziehst deinen Kahn zu den Netzen hin. Und das ist schon an. Man kann auch dann mit dem Motor arbeiten, wenn Welle ist und so, und den vorsichtig reinheben. Aber also da gibt es halt viele Methoden, wie man sich das Leben einfacher machen kann. Aber so wie ich es mache, ich mag das eigentlich ganz gerne so. Und Es ist, ja, es geht auf jeden Fall. Also egal, welche Methode du machst, du musst immer, bist immer mit den Händen, dann musst du es reinziehen. Joschi hat es ja auch gemerkt. Also man braucht schon auch Kraft in den Händen auch so irgendwann.
Und nicht mal unbedingt im Oberarm, sondern so Griffkraft. So die Unterarme, die waren so, ja, die waren einfach so krass beansprucht.
Man macht sich auch ordentlich dreckig dabei, ne?
Das ging.
Ja,
ich glaube, bei Reusen ist es schlimmer, ne?
Ja. Beim Reusen ist es richtig schlimmer. Du hast ja diesen Süßwasserschwamm zum Beispiel, ne? Also gerade bei so eutrophen, Gewässern. Genau, der sich dann auf der Reuse absetzt und wenn so im Winter dann halt rausholst die Reuse, dann siehst du halt einfach aus wie eine Sau. Also da hilft auch nichts.
Erklär doch mal ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörer den Unterschied zwischen einem Stellnetz und einer Reuse, weil ich glaube, der ist nicht unbedingt allen bekannt. Also klar, eine Reuse weiß jeder so, wo die so steht. Aber der große Unterschied, kannst du ja nochmal ganz kurz vielleicht ein paar Sätzen. Ja. War das bestimmt auch in der Prüfung so eine Frage? Oder so, ist es schon so erster Tag, was ist der Unterschied?
Ich wollte gerade sagen, das sollte man schon wissen, wenn man dann zur Prüfung. Also prinzipiell gesagt ist sozusagen die Reuse ein stationäres Fanggerät. Die stellt man einmal in See rein und das ist so die Zeit dafür, so 2 Wochen vor Ostern. Und dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass an Ostern die ersten Aale sozusagen in die Reuse wandern. Immer abhängig von Mondphase, Wetterverhältnissen, ob Wind ist und wo die Reuse gestellt ist. Und die steht dann sozusagen den ganzen Sommer über da drinne und dann jetzt die Zeit rum, Ende Oktober, Anfang November, also holt man die Reuse halt raus, weil sie dann die Fische ja nicht mehr so im Flachen aktiv sind, wie sie dann sozusagen im Sommer sind. Mhm. Und dann muss man halt dieses rausholen, ist halt extrem ätzend, weil ich auch gerade machen muss. Ich bin auch echt, es macht auch einfach keinen Spaß, weil die halt voll mit diesem Süßwasserschwamm sind. Und dann sind die Pfähle, an denen die angebunden sind, die sind ja so im Boden gerammt, die sind halt, die saugen sich im Sommer die ganze Zeit, haben die Zeit, sich voll zu saugen, sind doppelt so schwer, wie sie normalerweise wären. Und die musst du halt aus dem Rücken da wieder so rausziehen und so, das macht einfach keinen Bock. Ja, also es ist, also mir macht Spaß so, ich mach das ja, das ist halt einfach diese 2-3 Wochen, wo man mal ein bisschen durchziehen muss dann, was das angeht, aber ja, es ist eigentlich total Scheißarbeit.
Hast du aber jetzt im Moment, ist ja auch viel, viel Scheißwetter, hast du so Tage, also ich weiß, auf dem Meer gibt es natürlich Tage, wo die Fischer nicht rausfahren können, um ihre Netze reinzuholen, gibt es das bei dir auf dem See auch?
Ja, da wenn der Wind so mal so richtig quer runterkommt bei uns, dann ist auch Meterwelle und das Problem ist ja, ich habe ja komplettes Naturschutzgebiet da und ich bin der Einzige, der da fährt mit einem Kahn und wenn da mal irgendwas sein sollte, dann war das der letzte Podcast, den ich hier aufgenommen habe. Also da ist dann so, dann ich kann ja auch keinen anrufen oder sowas, weil dann ist es eh zu spät im Winter, wenn es kalt ist. Und da bin ich selber, muss ich sagen, dann so ein bisschen, da ich sage, okay, ey, Windstärke 4, ich brauche hier niemandem was zu beweisen. Und das geht halt ganz schnell, so gerade wenn du, ich stand in meiner Berufsausbildung, mussten wir stillstehen eine Minute und sozusagen so ein Gedenken machen an Fischer, die da umgekommen sind in der Zeit. Und es waren nämlich mehrere und das war am Schwielochsee, also gleich um die Ecke bei uns in Beeskow. Und da ist halt auch ein Riesensee und wenn sich da Welle aufbaut, das geht ganz schnell. Und dieses Problem ist, wenn du dieses Stellnetz reinholst, dann hast du halt da Fische drin und du musst aber die 400 Meter noch reinnehmen. Da kam bei dem Fischern so ein Kaltfrontgewitter und das geht von heute auf morgen. Du glaubst ja gar nicht, im Winter das Gewitter kommt, aber das passiert halt trotzdem. Und dann hast du da Meterwelle und du musst aber dieses Netz fertig reinholen, so, weil du kannst ja auch nicht einfach in der Mitte aufhören oder abschneiden, dann hast du halt ein Geisternetz im See und dann fängt es immer weiter. Und als guter Fischer kann man auch nicht nach Hause kommen und der Frau erzählen, ja, das war mir zu windig, ich hab aufgehört, so. Und dann, haben sie halt viele sozusagen ihren Mann bewiesen und der ist zum Beispiel gestorben, ne, der Herr Klemm hieß der damals, Gott hab ihn selig.
Na gut. Ja. Ja, das ist natürlich scheiße. Also da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, dass du da selbst hier bei uns auf den Gewässern, aber die Fischerboote sind halt im Normalfall natürlich auch nicht so doll hoch, ne?
Krass, instabil. Also ich war ja bei dir drauf, durch diese riesen Live-Wolzen, nenne ich sie jetzt mal, ist da halt auch so viel Gewicht drauf, dass die wirklich richtig, so wackelig sind, ne?
Genau, weil man meint es jetzt besonders doll, dass ich gerade benutze, wir haben noch so ein anderes, das ist ein bisschen besser da austariert, aber die sind schon sehr wackelig, wie du schon sagst, diese Live Wells, also durch, man sagt dazu Schweff bei Fischerei, das ist sozusagen ein Becken, wo man die Fische hält, da sind sozusagen im Kahn unten Löcher drinne und dann kommt die ganze Zeit.
Wie nennt man die, Schweff?
Schweff mit Doppel-F, also wie das Schweff sozusagen.
Schweff, okay.
Und deswegen ist auch der typische Angelkahn, den es oben in Mecklenburg immer überall gibt, den man sich ausleihen kann, dieser Stör, falls ihr den kennt.
Ja.
Der ist halt auch ultra wackelig so und da ist es auch so ähnlich. Also finde ich zumindest, ne? Da muss man halt immer aufpassen. Das Wasser schwappt halt in der Mitte hin und her und es ist halt weiß ich nicht, wie viel Liter und das macht immer das Gewicht, mhm. als wenn da ein 200 Kilo schwerer Typ von A nach B mal eben auf dem Boot springt. Und das macht die,
oh gut, das macht halt den bei Yoshi auch.
Ja, ja, aber habe ich auch gemerkt. Also es war doll.
Gut. Aber warum schön, dass du da warst, Sander. Maxi und ich erzählen jetzt hier noch ein bisschen ein paar Rubriken.
Warum sind denn die Fischerkähne aber so lang und schmal immer? Gibt's dafür einen Grund?
Ja, für die Stangen bestimmt
also,
auch, oder?
Weil, um ehrlich zu sein, kann ich dir gar nicht sagen, warum das so ist. Also ich benutze meinen, weil der halt relativ schnittig ist und dadurch fährst du nicht so tief. Also die sind, also meiner, ich kann theoretisch auf halben Meter Wasser fahren, so, ohne dass die Schraube den Boden berührt. Und in den Brandenburger Seen, es ist halt immer komplett unterschiedlich. Also Brandenburg hat komplett ihre eigenen Fischerkähne und in Mecklenburg auch komplett die anderen Fischerkähne. In Mecklenburg ist so meistens mit Einbaumotor und dann sind das relativ große Kähne, die die da benutzen. Also so richtig wie so kleine Kutter so. Und in Brandenburg
sind das... Ah ja gut, auf der Müritz brauchst du natürlich auch was anderes als jetzt hier auf dem See, ne?
Genau, und in Brandenburg sind es halt eher diese flachen Seen, diese langen, flachen Seen so, wo du, da hast du immer, die sind einfach so gebaut da. Sie kommen aus dem Spreewald zum Beispiel, unsere Kähne, und die haben einfach, jeder hat so seinen eigenen Baustil, ne? Der Stör ist so typisch Mecklenburg und bei uns sind halt diese langen, flachen Alukähne so typisch Spreewald. Ja, aber der ist also, ja, das ist halt einfach flach und der ist halt... Wiegt nicht viel.
Okay, Spreewald, da macht es natürlich alleine schon wegen der Beschaffenheit des Gewässers Sinn. Oder der Gewässer da mit den ganzen kleinen Kanälen und so und Gräben. Da, aber jetzt, da fällt mir das gerade ein. Also klar, hier bei uns hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Tage gibt, wo man nicht rausfahren kann, aber auf der Müritz gibt es ja noch viel häufiger wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auf der Müritz ist geisteskrank, was da für Welle entstehen kann. Ne? Ist halt einfach ein großes Gewässer und wenn der Wind da richtig runtersteht, da kommen richtige Brecher. Und das ist halt auch gefährlich. Auf der Müritz sind schon viele gestorben, soweit ich gehört habe. Auch so Segler, die es einfach unterschätzt haben, weil die denken, so, ist ja nur ein See so. Kann ja nicht, sind ja nicht auf dem Meer, aber.
Ja, Thema hatten wir ja letztens mit dem Volkerrack in Holland. Das ist ja ähnlich groß.
Ja, klar.
Wir hatten jetzt,
auch unterschätzt.
Ja, wir hatten jetzt gerade über Reusen schon gesprochen, über Stellnetze. Da brauchen wir auch nochmal eine kleine Mikrobeschreibung.
Genau, also ich weiß ja nicht, ob die Reusen schon alles gesagt habe, also nur mal ganz kurz, um es abzuschließen sozusagen. Das steht im Wasser, wird dann reingestellt und der Fisch, der schwimmt halt am Ufer lang, stößt auf dieses Leitnetz, das Vorstellnetz. Der natürliche Fluchtreflex von jedem Fisch ist, up, Gefahr, ich hau ab und dann, wohin haut er ab, ins Tiefe.
Steht auch noch immer Leitnetz, so 90 Grad zum Schilf, ne?
Genau, muss es am besten, ne? Das sind dann sozusagen, dann wird der Fisch in die Reuse reingeleitet und in der Reuse sind dann die Häuser, sagt man dazu, also es sind sozusagen, da wird er reingeleitet und so eine Verjüngung findet statt, dass der Fisch nicht wieder zurückschwimmen kann.
Ja.
Genau. Und diese Häuser sind dann nochmal mit so einem Kehlen, also einer Verbindung sozusagen, wo das dann enger wird, befestigt und da wird der Fisch dann gefangen. Und am Ende ist es so, dass man im Frühjahr halt dann dreimal die Woche rausfährt und die Reusen hochholt und kontrolliert. Die Fische, die man haben will, nimmt man mit und den Rest schmeißt man wieder rein.
Ja, die hängen da auch, die hängen da auch nicht irgendwie mit den Kiemen irgendwo in einem Netz, sondern die leben in so einem Korb, ne?
Genau. Das ist so eine Lebendfischfalle und das macht, wenn die Wassertemperaturen unten sind, da kannst du halt Fische auch ewig drin hältern, ohne dass sie sich abschuppern oder so. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, also heutzutage baut man Reusen immer aus PE und das ist so Plastik sozusagen. Das ist super, weil das halt kein Wasser aufsaugt. Früher war das Nylon. Wenn du da eine Reuse das Netz nach einem Jahr aus dem Wasser geholt hast, das hat halt eine Tonne gewogen. Und das ist halt einfach trocken, so sobald du es aus dem Wasser holst. Es hat ein paar Nachteile, weil das halt ein härterer Material ist, ne? Ist wie als wenn so monofile Schnur sozusagen da festgemacht ist und die Fische schuppern sich da halt auf, ne? Und dann kann man sozusagen, wenn man Fischer ist, baut man ja diese Reusen auch selber im besten Fall. Dann kann man vorne an dem Stert, sagt man dazu, das ist der Teil, wo dann alle Fische gefangen sind, die man auch kontrolliert, dass man rausholt, kann man halt Nylon verwenden, dass die Fische sich nicht abschuppern, so, ne? Da gibt es so Möglichkeiten, um noch schonender Fische zu fangen. Also da machen sich die Fischer auch auf jeden Fall Gedanken.
Gibt's bei den, habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, gibt's so einen Ehrenkodex, wo man Reusen nicht hinstellt? Also weiß nicht, dass du sagst, wahrscheinlich gibt's das nicht, weil ich meine, du willst Fische fangen und
Auflagen
du lebst ja davon. So, also.
Ne? Ja, natürlich. Okay. Also es gibt Auflagen, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt einen Fließgewässer habe, dann darf ich nicht mehr als 50% des Gewässers sozusagen mit meiner Reuse zustellen. Aber das kann man sich immer gut vorstellen, an der Havel würde es bedeuten, dass wenn du einfach gerade Strecke Havel hast, jemand einfach die Reuse bis in die Mitte sozusagen stellen würde auf einer Seite und da kannst du ja dann dreimal ausrechnen, wie lange das dauern würde, bevor das erste Charterboot in die Reuse reinkracht. So, und das
wo ich es am aller krassesten finde, wo es wirklich gepflastert ist, am Caputer Gemünde in Potsdam unten hinten.
Bei meinem so lieben Kollegen André Lechler, ja, mit dem habe ich Meister zusammen gemacht. Der ist da der Fischer. Ja,
okay. Den kenne ich auch, den Lechler, aber jetzt wahrscheinlich den Vater von ihm. Der hat damals immer die Angelkarten zur Angel Joe verkauft. Da sind ja, glaube ich, 4 Fischer oder so.
Ja.
Und die haben die
Koppelfischerei.
Ja, da sind die Reusen, also du kannst mit den Booten gerade durchfahren. Du hast links und rechts, ragen die da rein. Es ist Wahnsinn. Du denkst dir, wie soll hier ein Fisch durchkommen? Das fand ich so krass, Alter. Und da entsteht so ein bisschen, sage ich mal, auch, ja, ich will es jetzt nicht Hass nennen, aber so ein bisschen, da entsteht die Lücke zwischen Anglern und Fischern, die ja eigentlich auf der gleichen Seite sein sollten, ne?
Ja, kann man verstehen auf jeden Fall. Also
Gibt es denn da auch Auflagen, wie viele du stellen darfst? Also kannst du einfach so viel stellen, wie du willst?
Na, das ist komplett, wie dein Pachtvertrag ist. Also du pachtest ja das Gewässer, die Fischerei, und dann hast du halt Auflagen und Vorlagen und so, ne? Also, aber ja, ich glaube, da ist nach oben hin offen, aber es macht halt auch keinen Sinn. So, du musst halt die markanten Stellen lieber, also macht halt mehr Sinn, viele Fische mit einer Reuse zu fangen, als statt, das ist halt so ein Zirkus, du kannst 100 Reusen stellen, dann brauchst du, weiß ich nicht, dein halbes Leben, um die wieder alle rauszuholen im Winter, so.
Und ja, okay.
Ne, ist auch immer nur, wie viel Mann ist auf dem Betrieb.
So, und dann, Stellnetz ist dann quasi, das ist nicht das ganze Jahr drin, sondern das ist dann nur eine Nacht drin, ne? Hat sie mir erzählt.
Genau, also, ja, also Stellnetze ist halt 1000-mal geiler, sag ich jetzt mal einfach so, weil ich mag, das ist einfach viel die geilere Fischerei, weil du einfach...
Das ist quasi, das Spinnenfischen unterm Fischen.
Genau.
Unter den von den Fischern. Und die Stellnetze sind aktiv, so die Karpfenangler unter den Fischern.
Ja. Ja, das ist halt, du stellst halt die Netze, wie du schon richtig sagst, abends ins Wasser und holst sie halt morgens raus. Und das ist halt entscheidend, wo du die hinstellst und wie die Wetterverhältnisse sind, ob du Fische fängst oder nicht. Also du musst halt wirklich den Fisch treffen so. Und das macht halt so Spaß daran, weil du halt diesen Jagdinstinkt da drin hast. Ne? In der Reuse ist es so, ja, mal gucken, ob heute mal wieder einer reingeschwommen ist. Ich fahre mal hin, ich hole mal hoch. Ach, wieder nix. Gut, dann fahre ich mal zurück. Und beim Stellnetz ist es so, ich weiß, wo die Fische heute sein werden. So, ich weiß, Zander ist ein scheiß zickiger Fisch, so, aber ich weiß auch, warum er zickig ist und was mit dem Luftdruck zusammenhängt. Und was ich jetzt machen muss, wo die Fische jetzt sich wahrscheinlich aufhalten werden. Und dann stelle ich dementsprechend da das Netz. Und dann, wenn ich nächsten Tag Erfolg habe, dann fühle ich mich halt wie ein König und als hätte ich die Natur sozusagen gebändigt. Aber und wenn es nicht so ist, dann bin ich richtig abgefuckt und denke mir nur, ihr Scheißviecher, macht euer Ding allein hier jetzt. Ich suche mir einen anderen Job.
Hast du schon viele Erkenntnisse, die du beim Fischer oder beim Fischerdasein oder beim Fischerjob so...
Jo.
Hattest auch aufs Angeln so umwälzen können? Also hast du dir gedacht, ja, so, ey krass, jetzt sind die Zander gerade so brutal aktiv, ich sollte unbedingt mal ins Wasser fahren und bist dann ins Wasser gefahren und es hat halt voll geknallt und die Fische waren richtig aktiv?
Ja, also es ist halt, ich habe, das Problem ist an der ganzen Sache, man ist immer als Fischer der Böse bei den Anglern, weil die Angler halt, das klingt jetzt so richtig böse, aber ich muss das einfach mal so sagen, die stellen halt öfter Theorien auf, die einfach so wild aus der Luft gegriffen sind, wie zum Beispiel, ich mache mal so ein ganz klassisches Beispiel, wie ich schon sehr oft bei mir auf dem Hof erlebt habe, Angler kommt, Angler fährt raus, Angler fängt nichts, Angler kommt zurück und dann sagt, krieg ich Ärger, ja, ich war hier mal vor 10 Jahren, stand genau an der gleichen Kante und hab da meine 10 Zander weggejiggt und jetzt komme ich nach 10 Jahren wieder, anscheinend hast du den See leer gefischt, so, keine mehr drinne. Und ich fahre hin an genau die gleiche Kante, stell da mein Netz hin und fange nächsten Tag 50 Kilo dicke Zander so. Und da würde ich am liebsten ein Bild schicken und sagen, so, also du kannst einfach nicht angeln oder es hat einfach was damit zu tun, dass der Zander halt ultra zickig ist, so, die kenntet ja selber. Und Seezander brauche ich ja, glaube ich, nicht erklären, dass die noch zickiger sind als ein Flusszander.
Seezander,
das weiß ja jeder.
Seezander ist die absoluten Endgegner.
Ja, ich hasse es auch. Also ich dachte damals auch, wo ich angefangen habe bei meinem See und dann dachte ich so, ich darf ja theoretisch auf dem Naturschutzgebiet mit allen zugelassenen Fangmethoden Fische fangen. Das heißt, da habe ich mir damals so ausgemalt, so ey, wenn ich den mal See so krass rausgefunden habe, dann brauche ich gar kein Netz mehr stellen, dann gehe ich einfach jeden Tag angeln und fange mir meine Kilo Zander zusammen. Aber dann ist es halt, ist halt einfach nicht so. Also es ist halt super zäh, Zander zu fangen im See. Aber da hat man halt so gemerkt, wie zum Beispiel, wenn ein Gewitter kommt, ne? Und der Angler, wir wissen ja, als Angler weiß man ja, wenn der Luftdruck gleich bleibt, dann, also habe ich die Erfahrung auf jeden Fall gemacht, dann beißen die Zander halt besser, so prinzipiell gesagt. Da haben die nicht mehr so extrem diese Beißphasen also entscheidend. Und beim Gewitter ist es halt so, wenn so ein Luftdruckwechsel sich sozusagen ankündigt und der Luftdruck ganz schnell fällt oder ganz schnell steigt oder sowas, der Zander und der Barsch, die machen halt ihren Druckausgleich übers Blut, ne? Also die brauchen sozusagen Zeit dafür, sich umzustellen auf den wechselnden Luftdruck. Und während diese Phase ist, sind die Fische halt nicht daran interessiert zu fressen. So habe ich den Eindruck so. Oder fressen weniger oder müssen halt da erstmal diesen Druckausgleich schaffen. Und ziehen halt einfach dafür in andere Gewässerschichten, wo dann auch ein anderer Luftdruck herrscht oder wo der Druckausgleich sozusagen machbar ist. Das heißt, beim Zander zum Beispiel, wenn Gewitter kommt oder so, dann weiß ich, wo frisst der Zander nachts oder wo ist er aktiv, wäre meistens im Flachen. Und wenn er nicht fressen wird, wo wird er sich aufhalten, dann sehr wahrscheinlich im Tiefen, bleibt er dann liegen sozusagen und wird die Nacht halt einfach nicht aktiv sein. Dann stelle ich halt mein Netz ins Tiefe und fange halt wirklich Zander. Und es hat wirklich schon oft geklappt, also das ist wirklich so eine Regel. Und da gibt es aber noch ganz viele Anregeln, die da mit reinspielen, was ich auch einfach lernen musste, indem ich einfach auf die Fresse gekriegt habe, indem ich Netze gestellt habe und nichts gefangen habe. Wie zum Beispiel, dass wenn Wind ist und du stellst dein Netz auf Boden, wo sehr viel Matsch und sowas ist sozusagen, viel Sand, dann wirbelt der Wind diesen Sand auf und es kriegt der Zander in die Kiemen und dann deswegen fällt er sich ungern an solchen Stellen auf, wenn jetzt zum Beispiel viel Wind ist. Aber
deswegen mögen ja Zander sowieso allgemein eigentlich harten Grund lieber.
Genau, also du fängst, wenn Wind ist, weil unser See ist halt, die können ja nicht abhauen, wir haben viele Bereiche, die matschig sind und auch viele Bereiche, die hart sind und die harten Bereiche fangen immer ganz gut, aber du fängst auch mal ganz gut auf matschigen Bereichen, aber da darf halt kein Wind sein. Und das sind so viele Sachen, die ich halt gelernt habe, so was für den Angler ja auch heißt, dass man fängt ja nicht nur auf harten Boden Zander, wie gesagt, auch mal, wenn er ein bisschen weicher ist, aber dann kann man sich sicher sein, wenn Sturm war, brauchst du halt nicht auf die, in dem Modder dann angeln sozusagen, weil der Zander 100 pro da nicht dahin wird, gerade wenn der Wind da drauf steht. Ja.
Okay, so, interessant. So, also mit dem Wind auf der Kant, Fisch in der Hand, so wie die Holländer sagen, stimmt definitiv nicht in jedem Fall.
Nicht, also bei Zander nicht, wenn der Boden dann, wo der Wind drauf stand, sozusagen weich ist. Das kann ich für mich sagen, 100%ig kann ich das bestätigen.
Okay, und also bei Hecht habe ich zum Beispiel schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass es, glaube ich, also die Erfahrung habe ich gemacht, nicht glaube ich, sondern ich habe die gemacht, dass man dann eben tatsächlich auf der Wind, also auf der Seite, wo der Wind draufsteht, dass es da besser ist.
Ja.
Was aber dann, denke ich, beim Hecht halt eher daran liegt, dass durch die gebrochene Oberfläche das Jagen für ihn besser funktioniert und so, weil das Licht nicht so ungebrochen ins Wasser kommt und so und auf einer Seite, wo es dann glatt ist, wo dann vielleicht am Ufer die Bäume vor dem Wind schützen und du eben eine glatte Oberfläche hast, ist halt Hecht nicht so.
Ja, und ich glaube halt, in klaren Gewässern ist es auch nochmal nicht so krass mit viel umherschwingenden Teilchen.
Sowieso halt,
du bist ja,
genau wie Sander gesagt hat, wo halt kein Matsch ist. Ne?
Sander ist ja in einem Gewässer, ich war ja da, das ist ja eine richtige trübe Brühe da. Und was für eine Sichttiefe hat man da? 10, 15 Zentimeter?
Ja, so 10 Zentimeter, ja.
Und das ist ja auch ein, also ihr fischt Zander, meintest du, und ab und zu auch Karpfen wahrscheinlich, ne?
Genau, also unsere Hauptfischarten sind so, also unsere Hauptfischart ist der Zander halt und ich lege halt auch richtig viel Wert darauf, dass es auch so bleibt und dass wir da auch, dass er auch weiterhin hochkommt und dafür halt heißt es halt sozusagen, dass andere Räuber weichen müssen, zum Beispiel der Hecht halt, ne?
Ja.
Und also ich kann es ja mal kurz sagen, wir bewirtschaften das sozusagen, ich bewirtschafte das so, dass wir jedes Jahr, ich sag mal jetzt eine Zahl, so knapp 4 Tonnen Zander rausholen, aber das klingt ja so immer so ultra viel. Wir schmeißen, also ich schmeiße, es ist auch ultra viel Zander, aber der See verträgt es halt, weil der See ist nicht irgendein See, sondern der See ist halt, wie Yoshi schon meinte, trüb und trüb heißt ja nicht dreckig, sondern heißt Eutroph und Eutroph ist halt die, da ist ja, fühlt der Zander sich wohl, das wissen wir alle. Das liegt an, so, das hat viele Gründe, einfach, dass er der Superior Räuber da ist sozusagen, der kann mit seinen Glasaugen, sieht die Fische schon, bevor die ihn gesehen haben, der Hecht zum Beispiel, der ein Sichträuber ist, braucht sein klares Wasser und deswegen merken wir auch, dass der Hecht überhaupt gar nicht hochkommt sozusagen. Also wir haben viele Hechte drin, aber die sind halt nicht so vertreten wie der Zander. Und wir fischen halt mit unseren 70 Millimetern, das ist so die Maschenweite von einer Masche. Also das Stellnetz ist, hat der Yoshi dann auch gesehen, so groß, dass egal was wir fangen sozusagen, der Fisch, den wir damit mit dem Netz fangen, hat 100%ig schon einmal in seinem Leben abgeleicht. Und wir können mit diesen 70 Millimetern unseren See auch nicht tot machen. Und da sind 4 Tonnen zum Beispiel, wenn ich das mal so sagen kann, auf 1 Hektar gab es damals so 10 Kilo, ist normal, ist eine extensive Bewirtschaftung, ist die Faustregel. Das heißt, bei uns bei 1000 Hektar wären es 10 Tonnen und ich fange jedes Jahr 4 Tonnen. Also wir sind noch nicht mal irgendwie an dem so, dass wir den See halt sehr extensiv bewirtschaften. Also ich mache es sehr human, sag ich mal. Und da ich ja auch fast alleine nur fische, ist es, fangen wir erstmal 4 Tonnen, schupp die mal erstmal und filetier die mal. Also das ist schon ordentlich Arbeit, die man da sowieso hat. Und Genau, und das, aber wir, und deswegen ist es halt immer, wenn man so hört, so, hey, der fängt alles raus, fängt alles, klar, wir fangen die großen Fische auch raus, das ist auch unser Ziel, aber es kommt genauso viel nach und es kommt auch nur so viel nach, weil wir so viel rausfangen. Also, wenn ich jetzt nämlich den Zander jetzt komplett sage, ich pass mal auf, ich mache jetzt mal 4 Jahre hier gar nichts und guck mal, was passiert, ja, dann würde halt sozusagen irgendwann dieses Räuber-Beute-Verhältnis, ne, also es muss ja immer, das ist ja wie so eine, ja, so ein Ausschlag, Amplitude, die immer hoch und runter geht, so, damit es ausgeglichen ist. Das würde nicht stattfinden, ja, in einem Gewässer, das komplett trüb ist, wo der Zander da ist, weil der Zander halt die Beute sozusagen erst komplett aufessen würde und dann gibt es irgendwann keine Zander mehr, so nach dem Motto. Also wenn man und da dann als dann Fischer...
Irgendwann verbotten die ganzen Fische dann.
Ne? Genau. Und die Zander halt auch. Und das Ding ist halt auch beim großen Zander, also da streiten sich wieder die Geister und hier und da, die Studie hat das bewiesen und die Studie hat das bewiesen. Also ich bin der Meinung halt, dass der Zander, wenn er das erste Mal laicht, den besten Laich abgibt und da am meisten Fische durchkommen. Also und umso größer er wird, er hat zwar irgendwie dann mehr Eier gesehen auf die Fischgröße, bloß die Eier, die er dann sozusagen ja weitergibt, sind nicht so gut wie die Eier des Zanders, der das erste Mal laicht. Und ich finde, also das habe ich Joschi auf dem Kahn auch gesagt. Ich mache da immer gerne das Beispiel, wie wenn Oma und Opa sich hinsetzen und nochmal ein Kind kriegen wollen, so, oder wenn du als 24-Jähriger ein Kind kriegst, so, oder weißt du, wie ich meine? Das ist halt, ja, wissen alle, wie das Kind dann ist, ob das slow ist oder halt ein gutes Kind oder so. Ja. Das klingt so überhart so, aber in der Natur ist es halt einfach so, dass man ein paar Sachen ableiten kann. Und so denke ich mir aber das komisch, halt auch.
Ich hätte gedacht, Zander, ne? Joschis Eltern sind noch gar nicht so alt. Also das würde eigentlich was anderes sprechen.
Ja,
ja, ja, krass. Ja. Okay, interessant. Aus, aber also dann. In
Nachbarzimmer sitzt. Naja.
Aber dann bewirtschaftest du dein Gewässer ja auch trotzdem nachhaltig. Ich habe immer den Eindruck, dass es, oder was heißt den Eindruck? Also Beispiel Ostsee wurde scheinbar ja nicht nachhaltig, nee, genug bewirtschaftet. Bewirtschaftet heißt ja dann in dem Fall auch nicht nur von den Fischern, denn da denken ja immer ganz viele Leute so, ja, die Fischer sind an einem schuld, dass da der Dorsch weg ist. Das sind ja viele Faktoren. Mhm. Einerseits natürlich die veränderten Bedingungen vom Wasser, Sauerstoffgehalt etc. Austausch mit der Nordsee und so. Also da gibt es ja viele Sachen, auch mit den diese Sauerstoffblasen oder sauerstoffarmes Wasser, wo dann die Fischeier drin sind, also die Dorscheier und so. Also das spielt ja alles damit rein. Mhm. Aber auch die Entnahme der Fischer und Angler. Und die war ja fast gleich, wo man dachte, eigentlich hätten die Fischer, also hätte man gedacht, dass die Fischer ja viel mehr, mhm, rausholen. Weil man sich halt irgendwie als Fischer im Meer stellt man sich ja immer vor, so ein Trawler. Mhm. Weißt du, der findet Nemo-mäßig da mit so einem riesen Netz alles hinter sich herzieht und dann, mhm, alle Fische sind da drin. Wenn die haben so eine Kraft, wenn sie alle zusammen runterschwimmen, geht das Boot unter. Und so stellt man sich das ja vor, aber so ist ja die Fischerei auch in der Ostsee nie gewesen. Und mhm, die Angler haben schon auch einen guten Teil dazu beigetragen. Und da war es halt nicht nachhaltig genug, beziehungsweise ja, wurde nicht schnell genug irgendwie auch eingegriffen, als sich da bestimmte Bedingungen geändert haben. Du bist ja bei dir auf dem Gewässer selber dafür verantwortlich. Und wenn, ja, du jetzt merken würdest, da ist irgendwas, dann würdest du noch nachhelfen? Also würdest du irgendwie auch dann züchten oder besetzen oder sonst was?
Ja, also zu dem Ostsee-Thema nochmal, also das, ich sehe das halt in der Fischerei nicht nur in der Ostsee so, ich sehe das generell als großes Problem so, weil, also das ist immer, das kann man ja auch sehr ganz normal so, wenn mehrere Fischer sich ein Gewässer teilen, das habe ich selber schon erlebt, weil wir da auch, da nennt man das Koppelfischerei, also in der Binnenfischerei ist es so, mhm, dass dann teilen sich mehrere Fischer ein Gewässer und das, ich kann euch gleich sagen, das ist immer Krieg. Das gibt immer, geht nach hinten los. Und das ist so, wir kennen es ja alle, oder? So, das der eine so gönnt dem anderen halt nichts und das, ja, ist halt als so kindisch halt so, aber so ist es nun mal, da kann man halt nichts gegen machen. Und richtig, und in der Ostsee ist es halt so, da muss man sich vorstellen, diese eine See teilen sich so viele Leute und da geht es einfach nur darum, wer am meisten fängt, weil am meisten fangen heißt am meisten verdienen sozusagen. Und nachdem so, wir haben es ja jetzt an der Ostsee erlebt, wir haben es jetzt hinbekommen, die sozusagen den Dorschbestand komplett auszuradieren. Da hat natürlich auch viele andere, so Umweltfaktoren spielen da auch eine Rolle, ne? Klimawandel und dieses, dass die Ostsee viel zu warm ist, oben und unten, dass da so sauerstofftote Zonen sind, einfach wo der Dorsch sich gar nicht aufhalten kann. So wissen wir ja auch, aber so vom Grundgedanken geht es halt einfach nicht so, dass wir da rausholen, rausholen, rausholen und dann einer sehr reich geworden ist und die anderen halt nicht so. Und bei mir ist es halt das Schöne, also so ist halt die Zukunft, dass man, also glaube ich zumindest, dass wir einfach, wir können nicht mehr als diese 4 Tonnen Zander, 5 Tonnen Zander entnehmen und wir werden es auch nicht machen, aber wir sehen ja, dass wir das jedes Jahr machen können und dann müssen wir uns lieber Gedanken machen, dass wir aus den Produkten, die wir haben, halt irgendwas Besonderes machen, als statt einfach nur, ja, hier hast du dein Zanderfilet, sondern halt das irgendwie besser, ja, vermarkten als dieses besondere Produkt, was es ja auch ist, weil das einfach auch noch in 10 Jahren sehr wahrscheinlich da sein wird, so, ne? Ja, und das ist halt das, was irgendwie die Fischerei sich mal irgendwie auf die Fahne schreiben sollte, da sehr nachhaltiger ranzugehen. Und ich glaube halt auch, dass es diesen Beef zwischen Angler und Fischer ist halt so, also so dumm, weil man eigentlich von dem anderen ja total viel lernen kann, so. Also ich will mal die ganze LiveScope-Geschichte.
Ja, und ja auch und profitieren, ne? Also
ich mega.
Mein, du kannst also, ja als Fischer verkaufst du die Karten, als Angler kannst du dich mit dem Fischer austauschen, wenn die guten miteinander sind, dann weißt du ja, der Fischer wird hier halt nicht übertreiben an dem Gewässer, sondern lässt schon noch genug drin, um eben nachhaltig zu fischen.
Und da kann ich aber nur ein Beispiel anbringen, wir hatten ja auch andere Fischer bei uns auf dem See und die haben auch ihre eigenen, die waren dann wieder dieser typische grantige Fischer, der stellt wo sein Netz, wo er will, so nach dem Motto. Und dieses Jahr habe ich mir halt vorgenommen, oder seit letztem Jahr machen wir das jetzt schon, dass wir haben ja einen Bereich in unserem See, wo man angeln darf, ne, wo wir auch Angelkarten für verkaufen. Und ich normalerweise wurde da immer Netze gestellt, weil halt da eine fucking geile Kante ist, die ultra hart ist und wo immer Zander auf dem Netz auch sind, wenn man da ein Netz hinstellt. Aber die Angler logischerweise auch hinfahren und da theoretisch auch Fische fangen. Und die sind halt super abgefuckt, weil man, also kann ich auch total verstehen, ich habe als Fischer 1000 Hektar Gewässerfläche und der See ist knapp, wo die Angler hin drauf dürfen, 200 Hektar groß und also nicht mal ein Viertel von dem sozusagen und das ist halt dumm, da das Netz zu stellen, wenn du ein guter Fischer bist, dann kannst du auch da auf den 1000 Hektar deine Fische fangen, weil die sind überall die Zander. Und deswegen, so kann man ja auch rangehen, ey, ich lasse euch hier vorne, ist euer Angelbereich, weil das ist beim Fischen nämlich auch so, wenn du, Zander ist halt auch so Platzfische, meistens ist ja der große Zander, hat da so sein Revier und bleibt dann auch da und wenn du den mit dem Netz rausgefangen hast, dann ist logischerweise da nichts mehr für die nächsten Tage so und das muss ja nicht sein, ne? Der Angler soll ja auch seinen Spaß haben so und seine Fische fangen. Du versuchst
auf jeden Fall so ein bisschen die Wogen zu glätten.
Ja, und auf jeden Fall.
Den Anglern ein bisschen besseres Verhältnis. Ja, wie gesagt, du bist ja du bist ja auf beiden Seiten.
Ja, ich genauso. Ich bin Herzensblutangler. Also ich liebe das Hobby so und ich finde es auch total geil, wenn wir es so weitermachen. Aber genauso gern mache ich halt Fischerei. Aber ja, das ist halt die Zukunft, glaube ich. Ne? Und das sollten sich mal vielleicht, wenn ihr das immer, ich kenne es ja selber. Ich bin Mecklenburg Ausbildung gemacht so. Also ich mit so vielen Eierköpfen zusammengearbeitet, die einfach so stur sind. Ja, das ist wirklich schlimm gewesen so. Und da wird sich halt auch nichts ändern so. Also ich weiß nicht, ob da irgendwann die Bekehrung mal kommt, dass sie mal verstehen, dass man auch einfach nett miteinander sein kann und nicht immer, du fängst mir meine Fische weg, ich fange dir deine Fische weg. Das ist so eine Pillepalle. Ja.
Ich hab noch. Du machst das ja so, dass du quasi Fische fängst, die du wirklich als Fisch zum normalen Essen für Menschen verkaufst, ne? Also du machst Zanderfilets und verkaufst die, weil es gibt ja auch Fischer, die dann eben zum Beispiel Fischmehl aus allem machen, was sie fangen. Wo man bei dir bringt ja der Fisch auch wirklich, er bringt einen Mehrwert. Erstmal, es ist ein eben nachhaltig gefangener Fisch, der bei uns aus der Region kommt.
Einer der beliebtesten Speisefische auch noch dazu, ne?
Ja, der einfach ein super gutes Produkt ist zum Essen, als Nahrungsmittel ein perfektes Produkt. Und wenn aber ein Fischer zum Beispiel jetzt die Fische fängt und daraus irgendwie Fischmehl sie zu Fischmehl verarbeitet und die billig ins Ausland als Tierfutter verkauft oder keine Ahnung, für Fischpellets oder irgend so ein Scheiß, dann ist ja ein Fisch, der mit der Angel gefangen wurde, viel mehr wert. Auch für den Fischer eigentlich, weil der könnte, also würde der Fischer den Fisch drin lassen und lieber sein, so wie bei euch zum Beispiel, ein Boot vermieten und sagen, hier, ich sag dir sogar noch, wo die Fische stehen, dann hat der Fischer am Ende viel mehr davon, als wenn er da irgendwie Fischmehl draus baut.
Ja, natürlich. Aus
den, und für den Meterhecht dann umgerechnet, weiß nicht, 5 Euro bekommt.
Ja. Ich glaube, das ist noch weniger. Das ist unfassbar wenig. Ja, ja. Ich hab mal was gehört von, war das... Wie viel Kilo war das? Eine Tonne für 1000? Nee, eine Tonne für 100 Euro Fischmehl oder so? Also richtig, richtig wenig. Richtig wenig. Und da kommt einfach alles rein, was halt übrig bleibt. Weißfische jeder Art. Könntest du wahrscheinlich auch machen, sicherlich, ne? Also wenn du die Weißfische rausnehmen würdest, hast du auch tonnenweise
aber
davon.
Aber so krass viel Weißfisch habt ihr gar nicht, ne? Bei euch?
Nee, weil wir halt auch, weil wir auch mitnehmen, ne?
Große Maschen.
Ja, nee, große Maschen, aber auch wirklich Fische, also... Wir bewirtschaften, du kannst ja das Gleiche für einen Zander, wie ich erklärt habe, mit den großen Fischen, das kannst du ja nicht sagen, dass beim Brassen ja nicht so ist. Also die großen Brassen musst du halt auch mitnehmen, weil es ein ausgewachsener Fisch ist und die Brassen, die vermehren sich halt in neutrophen Wasser auch super fort, weißt du, weil die halt da auch viel Nährstoffe haben. Und da musst du halt auch dahinterher sein, dass du da auch mal ein paar Fische mitnimmst, so. Und da machen wir halt keinen Fischmehl draus, wir machen, Da muss ich ehrlich mal ganz großes Shoutout hier an die Müritzfischer sagen an der Stelle, weil die die einzige Fischerei sind in Deutschland. Also ich hab's halt, weil ich da aus erster Hand das ja selber machen musste zum Teil. Die schaffen es halt, ja, aus Brassen wirklich Backfisch zu machen und der wirklich gut schmeckt und die Leute kaufen den und sind am Ende so, was, ich habe gerade eine Basse gegessen? Und das ist halt das Ding, so, das ist super, also dass die das auch hinkriegen. Und so muss...
Krass, wusste ich gar nicht.
Ja, am Seeufer in Wahn, Müritz, mal probieren, der macht es da. Und die, das ist halt,
ich glaube
super
auch, dass die Müritzfischer machen auch sowas wie so, ah, aus Hecht. Aus Hecht irgendwie so eine Fitzelchen irgendwie waren das,
genau,
so eingelegte,
Hecht,
ne?
Kräutermorizaner nennen die das da oben.
Genau,
ja.
Genau,
das
genau.
Das ist sozusagen
genau.
So Hecht, so, genau, Hecht, super mariniert. Hecht, ich hasse Hecht, ich kann kein Hecht essen, aber der Geschmack ist richtig räudig, so, finde ich zumindest, also ist nicht meins. Aber da oben Kräutermorizaner fand ich super, haben sie super gemacht einfach. Und
aha.
Ja, und die haben das halt hingekriegt, dass es nicht einfach nur der, die sind halt eine große Firma und die haben das halt so aufgebaut, dass sie halt in dem Fischkaufhaus, die sie da haben, auch wirklich dann sozusagen da ihre Produkte selber herstellen, so in so Franchise-mäßig, dass andere Fischer das auf ihren Fischbrötchen hauen und dann als Naturprodukt, was es ja auch ist, ein geiles, verkaufen für einen vernünftigen Preis. Ja, und das ist halt der... Das,
ich habe jetzt auch als... Ja. Nee, sorry, red erstmal aus.
Nee, und das ist halt, finde ich halt super, das ist die Zukunft so, ne? Und das probieren wir halt auch mit unserem Rassen zu machen, so, also... Aber es ist sehr, sehr kompliziert und viel Aufwand auf jeden Fall, alles von Hand zu machen. Aber es müsste halt trotzdem gemacht werden, ne?
Ja, gut. Und wie du schon sagst, das ist halt die nachhaltigste und geilste Form dann so.
Ja.
Ich habe jetzt auch vor, das hatte ich schon ewig auf der Liste und es steht jetzt, ich habe zwei quasi feste Videos jetzt geplant, die ich die nächsten Tage oder Wochen drehen werde. Und davon ist eins Brassenburger. Und da will ich auch, war neulich an der Stelle mit Carol, kennst du glaube ich auch so, zumindest vom
Hörtal, ja, ja, ja.
Ne? Mit ihm war ich an einem Spot, wo ich gesehen habe, dass da auf dem Echolot halt größere Fische waren und es waren ziemlich sicher keine Barsche, sondern so ein Trupp von größeren Fischen, wo ich stark davon eigentlich ausgehe, dass das Brassen waren und die kamen auch immer wieder und in großen Trupps und auch viele andere Weißfische und Karpfen gibt's da auch ganz gut und ich dachte mir, ey, hier und da war wirklich, er hätte fast übers Wasser laufen können. Hast keine Raubfische gefangen, aber es war alles voll mit Futterfischen. Da meinte ich zu ihm, ganz ehrlich, warum sind wir hier nicht fiedern? Und dann meinte er, wirklich, also können wir gerne mal machen. Er hat noch nie gefiedert und so und dann meinte ich, ja, dann lass mal demnächst fiedern gehen und ich habe nämlich schon ewig auf dem Schirm mal Brassenburger zu machen und bin ich mal gespannt, wie das schmeckt, ob ich es auch hinkriege, dass die Brasse genießbar wird, sag ich mal.
Bin ich gespannt.
Bin gespannt, ja, auf jeden Fall. Schön mit Winkelpicker.
Ja, ja, das ist ja auch geil. Also hast du so angefangen zu angeln oder hast du
direkt auch.
JDM?
Nee, ich habe Giebel geangelt damals in Heinersdorf, in so ein Teichen, ja, mit Made schön und Wurm.
Kommst du aus Pankow oder was?
Ja, aus Pankow, genau.
Ah ja, cool. Ja, wohnst du da jetzt auch? Und ich dachte, du wohnst irgendwo hier so Charlottenburg oder sowas.
Nee, ich wohne ja bei meiner Fischerei in Storkow, die Ecke, Bad Saro.
Ah,
also ich
okay.
wohne direkt
ah,
am, ah, ja. ich hasse das zu pendeln so. Und ich bin am Wochenende immer in Berlin und so. Ich bin mit Kumpels und Freundinnen und alles hier.
Ah ja, okay.
Ja.
Okay, verstehe.
Eine Sache interessiert mich noch. Du setzt ja auch ab und zu mal einen Fisch zurück. Wenn du jetzt in der Havel angeln bist, und da so einen schönen 85er Zander fängst und den zurücksetzt, denkst du dir so, Junge, schmeiße ich hier gerade wirklich, weiß nicht, 80, 90 oder rechnest du es um, wie viel Kohle du da gerade zurückwirfst?
Ja, das ist ganz schlimm, ja. Weil also du machst ja so wirklich auch viel Kohle damit, wenn du so, also ich kann mal als Beispiel so um die 40 Euro das Kilo ist gerade Zanderfilet so in Deutschland, also bei uns zumindest auf der Fischerei, wenn du Frisches kaufen willst. Ja. Und dann, wenn du dir so ein 85er Zander, was wiegt der? 8-9 Kilo und da hast du ein Drittel Filetausbeute, also bist du da irgendwo bei 4 Kilo Filet, sag ich mal, oder 3-4 Kilo, dann bist du da bei deinen 140, 150, 160 Euro. Und ist halt, aber es ist ja Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, es ist ja verboten, das sozusagen zu verkaufen in Deutschland, denn die selbstgefangenen Fische als Angler sozusagen. Und weiß ich nicht, ich bin ja immer noch angestellt, also bei mir ist es so, ich bin nicht selbstständig so, ich habe jetzt keine großen Tandeme an dem, was ich fange so, deswegen kommt bei mir wahrscheinlich nicht dieser Geiergedanke durch.
Ja, wäre wahrscheinlich auch nicht.
War letztes Jahr bei David, als wir letztes Jahr in Holland an so einem Fischstand waren und da gab es so geile fertige, also was heißt fertige, so frische Sachen, aber halt schon so fertiger Salat, so ein Fischsalat zum Beispiel, was waren das mit, war das mit Lachs oder was, Yoshi, was wir uns da geholt hatten?
Weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall hatten die so viele geile, ja schon veredelte Fischgerichte, sag ich mal, oder Fische einfach da. Und da hat David dann mal gesehen bei uns, was so ein, was eigentlich so ein Kilo Zander kostet, also nicht David Wenzel, ne, sondern unser David, mit dem wir auch immer nach Holland fahren. Und der meinte, Digga, warum werfen wir die Scheiße eigentlich jeden Tag zurück, wo wir Kohle dafür kriegst? Ja. Ja. Ja, na gut, in Holland ist sowieso nochmal was anderes, da musst du es ja zurücksetzen.
Genau.
Also da darfst du eh nur einen mitnehmen.
Ja. Krass, 40 Euro das Kilo. Und ich wollte gerade noch sagen, ist ja auch gut, dass du nicht, sag ich mal, auf Provisionsbasis arbeitest. Würde dem Gewässer auf jeden Fall nicht gut tun, wenn du, weiß nicht,
nee, für jeden. Dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und quatschen, dann würde ich das Ding einfach durchziehen jeden Tag. Dann wäre ich jetzt auf dem Wasser und würde den See tot machen und hat
alles.
Zwei, drei geile Jahre auf jeden Fall. Mit viel Feiern.
Das ist
halt
so eine Sache. Ich kenne auch ich kenne auch einen Fischer, wo ich immer den Eindruck hatte, der nimmt sich ein, also er hat viele Seen und nimmt sich dann einen See vor, den macht der zwei, drei Jahre richtig platt. Und zwar, ich meine, also der stellt Kilometernetze und das ist nicht übertrieben, sondern mehrere Kilometer Netz stellt er dann da. Und ist halt auch ein größerer See, obwohl bei dir, dein See ist insgesamt sogar größer, aber die zu beangelnde Fläche bei dir ist kleiner als der See, von dem ich jetzt spreche. Und der nimmt sich den vor, macht den ein paar Jahre platt, dann ist der See wirklich scheiße. Also muss man echt sagen, das ist, kann es auch sagen, ist mein Hausgewässer, der ist jetzt die letzten Jahre extrem wieder runtergegangen. Der Fischer hatte den ganz lange in Ruhe gelassen, jetzt ist er richtig, richtig runtergegangen vom Bestand. Und zwar, also Joschi und ich hatten da unseren besten Barschtag in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und ja, jetzt kannst du das vergessen. Also wenn du da jetzt mal einen 40er fängst, dann freust du dich voll. Früher war das so, wenn du einen 40er gefangen hast oder zwei, hast du gedacht so, naja. Und dann waren es vielleicht auch noch sogar
noch ein paar
so Mitte 40er. Und du
noch
hast immer
kommen.
Noch, da genau, und selbst bei den Mitte 40ern hast du dir noch gedacht so, naja. Und heutzutage, also jetzt aktuell ist es, ich glaube, ich habe seit zwei oder drei Jahren kein 45 plus mehr da gefangen. Und mit Yoshi hatten wir einfach mal, da waren die halt gerade voll im Modus, ne, und da haben wir wirklich rein raus und da hatten wir fünf gleichzeitig im Netz, ja, 45 plus. Also wir haben wirklich bloß so rein schnell gecashert, noch einen Wurf schnell gemacht, zack, den nächsten.
Crazy.
Und es waren fünf Dinger über 45 gleichzeitig und jetzt ist das Ding im Arsch, dieser See. Und ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber bei dem See ist es auch so, dass ich mir denke, den hat der Fischer platt gemacht und es war nämlich schon mal so, da war der dann, war der hinüber quasi und dann hat auch keiner mehr, also viel weniger Leute da geangelt. Der Angeldruck ist total weggegangen, weil halt viel weniger zu fangen war. Und dann hatte der sich wirklich über eine Zeit lang gut erholt. Vielleicht hat der Fischer das sogar mitgekriegt, dass die Angler da wieder richtig gut fangen und hat dann den sich wieder vorgenommen und ist da jetzt wieder richtig aktiv und dafür lässt er andere Seen ein bisschen liegen.
Ja, das
man weiß nicht,
ist furchtbar. Also, aber das Problem ist ja an der Sache auch, dass der See ist ja auch klar und der Barsch, der wächst halt einfach langsamer ab als der Zander so, ne? Und
ich
kann ja nur für unseren See sprechen. Ja, wir haben, unsere Zander sind ja schon, ich sag ich mal, nach, was sag ich, so fünf Jahren fangbereit, so ein Barsch, wie lange braucht der? Ich hatte letztes Mal einen gefangen, da hatte irgendwie ein Kollege, kennt ihr vielleicht auch aus Mecklenburg, Lennart Düring, das ist auch ein großer Angler, der hatte da irgendwie bei mir erzählt, dass er irgendwie da so eine Studie gemacht hat, über wie alt der Barsch war und dann haben wir in so einem See geangelt auch so und der meinte, ein 44 Zentimeter Barsch ist da 16 Jahre alt oder so, was halt irgendwie sehr, sehr alt ist für einen Barsch, wohl in der Größe gesehen. Ich kann es ja nicht bewerten, da bin ich halt nicht so mega drinne, aber und dann denke ich mir halt so, ja, 16 Jahre bis 44 Zentimeter, kannst du ja hochrechnen, wenn es ähnlich ist bei deinem See, wie lange es dauert, dass da wieder mal ein 40er ist, wenn er halt alle mit der Maschenweite rausfängt, so.
Also das ist halt krass abhängig auf jeden Fall von Gewässern. Da weiß ich, dass wir mit Marco Frese, also mit Tightliners Marco, Grüße, mal eine Folge gemacht haben. Und da hat er uns auch gefragt, was wir schätzen, wie alt ein Barsch ist, wenn er 40, oder wie schnell ein Barsch 40 werden kann, sagen wir mal so. Also im Optimalfall, wie schnell ein Barsch es schafft, bis auf 40 Zentimeter zu kommen und wie schnell es ein Hecht schafft auf einen Meter, war es, glaube ich, ne, Yoshi?
Ja.
Was er uns damals gesagt hatte. Und der Barsch, ich glaube, beim Barsch waren es 4 Jahre oder so, unter Optimalbedingungen. Aber es wird dann auch nach oben halt immer langsamer. Also die Kurve flacht dann auch ab. Und beim Hecht waren es, glaube ich, auch 4, 5 Jahre. Also es war ähnlich so. Aber eben unter perfekten Bedingungen. In anderen Gewässern, so wie du es gerade gesagt hast, ein 44er Barsch mit 16 Jahren kann ich mir super gut vorstellen, weil ich kenne Seen, da werden die auch nicht, also da bin ich mir sicher, dass da nichts Größeres ist. Da habe ich schon so viel geangelt und so viele große Barsche gefangen und halt auch wirklich mit krasser Technik und so. Also Echolot-Technik, was Echolot, sag ich mal, krasse Echolot-Technik, wo du die siehst auf dem Echolot und du sagst, okay, hier ist jetzt, das ist der Trupp mit den großen Barschen und teilweise haben wir sogar in einem extrem klaren See, haben wir sogar die Barsche dann gesehen, auch die hinterherkommen und so. Und dann denkst du, das ist das Ende. Der sieht so richtig alt aus mit 43, 44. Sieht der aber schon einfach aus, als wäre er uralt.
Ja,
schon. Und in so anderen Gewässern, da fängst du Fische mit 45, 46, 47.
Die sehen auch knackig aus.
Ne? Topfit aus. Ja, also, ja, genau. Das kommt halt krass, ne, auf die Größe, aufs Nahrungsangebot, auf Nährstoffe etc. an. Hm. Aber Barsche brauchen schon natürlich deutlich, deutlich länger. Vor allem, wenn sie dann halt so groß irgendwann werden. Also bis Richtung 50 oder so.
Ja.
Ja,
aber kennst du sowas, dass Leute sich so, dass Fischer so ein Gewässer platt machen und dann einfach in Ruhe lassen?
Ja, ich habe schon mal, also in die Richtung habe ich schon mal was mitbekommen auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß auch, dass ich kann ein Beispiel nennen. Bei uns in der Nähe sind so sehr viele Fischereien in Brandenburg. Und der eine hatte halt, wusste, dass der See halt seine Pacht ausläuft und er wollte ihn nicht nochmal neu pachten. Ja. Und da hat er sich, was hat er sich gedacht? Da war ich nochmal richtig Alarm und hat dann irgendwie elektrisch und Netze und alles, so nach dem Motto, alles nochmal rausfangen. Aber ich weiß, dass er auch ultra auf die Fresse gekriegt hat. Er hat irgendwie einen Zander gefangen und der hatte da auch 2 Kilometer Netz gestellt und elektrisch und dies und das. Und jetzt war irgendwie, also er war sowieso schon tot anscheinend. Aber ja, so eine Herangehensweise gibt's halt, ne? Also, aber es macht halt keinen Sinn, so. Also, es bringt ihm ja nichts und dem Angler nichts. Er muss einfach ausgeglichen, auch wenn es, ich fand zwar vielleicht auch verstehen, so, du musst ja deinen Kahn dahin trailern, du musst die Netze dahin fahren und dies und das und jenes. Und dann lässt du halt das wahrscheinlich eher so an dem See. Und du wirst ja auch nicht einen Teufel tun, wenn du heute 50 Kilo Barsche fängst, so. Ach, dann fahre ich mal morgen auf den See, wo es wahrscheinlich scheiße läuft, aber was eigentlich das Richtige wäre, um hier und da richtig zu fischen, dass er einfach aus Faulheit dann, ja, da nochmal stellt, so, und dann, weiß ich nicht, das ist, ja, personenabhängig, glaube ich, ne?
Ja, krass, ja.
Da komme ich gleich gerade noch zu einer anderen Frage, eine ganz kurze. Dein Fisch, den verkauft ihr nur bei euch, oder was?
Ja, also wir verkaufen im Restaurant, wir haben ein Restaurant auch noch und so einen Hofladen und in Bazzaro noch so eine Boutique. Da verkaufen wir den hauptsächlich und wir müssen halt gucken, dass wir, also ich verkaufe den auch zum Beispiel nach Kreuzberg in die Markthalle so letztens. Also wir haben auch da nach Berlin liefern wir auch Fisch rein. Und genau, wir probieren halt so ein bisschen so eine Handelskette aufzubauen nach Berlin rein, aber wir müssen halt gucken, es ist halt nicht so viel da, dass wir da groß nach Berlin verkaufen können, wenn wir alles bei uns verkaufen und wir wollen halt eher sozusagen das als
lokal halt,
das,
ne?
Genau, lokal halt und das Besondere, was es ist so, ne, also wir machen einfach im Restaurant halt sowas wie Ceviche, Zander-Ceviche von morgens gefangenen Fischen nachmittags auf dem Teller, um zu zeigen, was es halt für ein gutes Produkt ist. Und das kriegst du halt nicht hin, wenn ich die fange für die Tiere und dann bringe ich sie nach Berlin oder im Ganzen nach Berlin und dann weiß ich ja nicht, was er damit macht in seinem Laden, ob er sie dann noch 5 Tage hinten in der Kühlzelle liegen hat und dann haut er sie in eine Kühlträge rein, weil es alte verkauft und dann steht da, ja, richtig geiler Kölner Zander jetzt heute gefangen. Ist halt, also ich finde es geiler, wenn es sozusagen, ist ja nicht viel und die Masse, dann machen wir lieber was Besonderes draus. Und
ja, und Wege kurz halten. Genau. Ihr habt ja auf eurem Hof auch ein Restaurant und du hast mir erzählt, ihr habt ja einen richtig krassen Koch. Und ihr macht auf jeden Fall, wer dir bei Instagram folgt, sieht's ab und zu ganz crazy Sachen. Also ich habe übrigens am Freitag dry-aged Karpfen probiert, Leute. Also genau. So. Ihr versucht da wirklich den Fisch, ihr veredelt den Fisch und das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ich liebe oder wir lieben ja alle gutes Essen und das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig interessant gewesen und ich glaube, da sind auch noch Möglichkeiten, die grenzenlos, was man da alles noch machen kann.
Auf jeden Fall, ne?
Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Eine Sache habe ich noch, die ich ganz interessant fand, und zwar die Naturwelt bei euch ist ja auch Wahnsinn. Wir haben Adler gesehen, Alter, und das war so krass, wie zahm die schon sind. Vielleicht kannst du darüber noch ein paar Sätze erzählen.
Ja, also wir haben bei uns, genau, Fischadler, Seeadler, Milan, wir haben alles da, also. Und die sind mittlerweile so, dass die schon den Kahn sozusagen hören, dass wenn ich hier über den See fahre und die Reusen kontrolliere, dann sind halt ab und zu mal so kleine Fische drin, die, sag ich mal, die es nicht geschafft haben oder mal an der Oberfläche noch schwimmen oder sowas, beim Auskippen so ein bisschen betütelt sind. Und da kommt dann sofort der Milan, Milan zum Beispiel, und schnappt die sich oder der Fischadler, wie auch immer. Und das ist halt, die wissen ja, dass keine Gefahr von uns ausgeht. Ne? Also ich habe es auch in anderen Seen erlebt schon, wo die eigentlich auch viel Bootsverkehr haben, dass die auch relativ zahm sind so. Also das ist, irgendwann verbrüdert man sich mit den mit den Brüdern. Und dann, genau.
Und Biber, das habe ich neulich richtig auch, krass, oder? Richtig krass in Florida erlebt.
Ja, jetzt habe ich gesehen,
erzählt,
in
der Story,
geisteskrank
mit dem Vogel. Leider nicht.
Ja, der Fischreiher, meinst du, ne? Den, also es war einmal ein Reiher, zwar, der sieht auch aus, die sehen aus wie unsere Reiher, nur eine ganze Ecke größer, aber wie so ein Graureiher bei uns, nur deutlich größer,
vielleicht
auch wirklich gleiche Art, die besser... ja, die sehen ein bisschen anders aus. Habe ich auch beobachtet, wie die eigentlich jagen. Wisst ihr das? Wie
ja.
Die
fliegen
machen mit
einfach,
ihrem komischen
die fliegen
Sack
einfach
dran?
Wie ein riesiger, wie wild geworden, einfach volle Lotte ins Wasser und machen ihren riesigen Sack auf und versuchen da dann Fische drin zu fangen und spucken das Wasser wieder aus und hoffen, dass dann Fische drin sind, wa?
Genau, die ziehen dann so langsam ihren Kopf aus dem Wasser und dabei haben die im Maul oder im Schnabel, das ist bei dem Vogel natürlich,
so kleine Löcher, ne?
So eine kleine... Ja, genau, so eine kleine, also so ein Spalt offen sozusagen, als würdest du Nudelwasser abgießen oder Kartoffelwasser. Und dann ziehen die das so raus aus dem Wasser und da läuft das Wasser durch und die Fische bleiben drin und dann können sie die fressen. Aber das Allerkrasseste war, noch krasser als bei dem Graureiher, da habe ich einen kleinen Grouper, den ich gefangen habe, zurückgesetzt. An dem Tag habe ich sogar ein Video gedreht, das kommt nächste Woche wahrscheinlich sogar. Nur leider ist genau diese Aufnahme nicht drauf, weil die GoPro, also das lag diesmal nicht an der GoPro, sondern es lag daran, dass ich sie gerade ausgemacht hatte, weil ich ja den Fisch gefangen habe und kurz in die Kamera gehalten, abgemacht, war zu klein, wieder reingesetzt, Fisch schwimmt los, meine Kamera noch aus und wirklich so Rutenlänge von mir entfernt, klatscht einfach so ein richtig fetter Seeadler vor mir ins Wasser und greift sich den Grouper. Oh, Junge, ich habe Schreck bekommen.
Ja. Krass.
Das war echt brutal.
Ja, aber jetzt nochmal zu von den Vögeln wegzukommen. Biber gibt's bei euch? Da wahrscheinlich ohne Ende auch so Ringelnattern und so ein Quatsch, ne?
Ja, ja, alles. Also bunte Natur auf jeden Fall, ja.
Krass, und das ist alles nicht mal ein Steinwurf von Berlin entfernt. Ist schon ganz geil, dass man aus Berlin rauskommt, aus so einer großen Stadt und echt nicht weit fahren muss und dann so eine Natur hat, ist schon echt geil.
Aber Biber sind ja eine richtige Plage geworden, ne? Also da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die eigentlich Überhand nehmen mittlerweile und krass viel Holz umhauen, also Bäume umhauen und da jetzt deswegen ja auch schon so Netze oder so Gitter um die Bäume rumgemacht werden, damit sie die nicht abnagen können.
Auf jeden Fall, das habe ich auch gehört, bei uns zum Beispiel so, wir haben so eine Durchfahrt, wenn man ganz bei uns zu den letzten Seen kommen will, da muss man nochmal durch so eine Mini-Durchfahrt, die ist so zu 4 Meter breit oder sowas. Und da hat auch jedes Mal so ein scheiß Biber einen Bau gemacht so und der wurde auch von Woche zu Woche größer. Dann muss ich halt wirklich da hinfahren und die scheiß Stöcker immer wieder ans Ufer schmeißen, um einfach nur an diesem Ding vorbeizufahren, dass die Schraube sich nicht da reinhakt. So, ne? Das ist ein Geben und Nehmen der Natur auf jeden Fall. In dem Fall sehr genommen und meinen Nerven geraubt, auf jeden Fall. Aber der, komischerweise hat er seit letztem Jahr aufgehört zu bauen. Ich weiß nicht, was da bei dem zu Hause los ist. Aber
der denkt sich, was ist das hier für ein Vogel, der immer meine Stöcker weg macht? Mach dich weg hier, denkt er sich.
Lass mir meine Stöcker in Ruhe.
Genau. Ja, weißt du, dass bei mir am See, Yoshi, am Hausgewässer auch mal, dass das Wasser da so hoch war, dass du dachtest, was denn jetzt passiert?
Ja, der ganze Steg steht Ablauf, unter Wasser? Weil der Ablauf irgendwie blockiert war, ne?
Richtig, auch vom Biber. Der hat den Ablauf zugemacht und dann stand auf einmal, also hat es zusätzlich auch noch viel geregnet und dann stand der See auf einmal oder der Steg am See auf einmal unter Wasser und ist weggeschwommen, weil die Bretter nur oben drauf lagen und ja, das war auch komisch und da musste auch dann der Biberbau erstmal da weggenommen werden, weil sonst der See halt überläuft. Verrückt, ja, also der kann auch nicht einfach überall alles dicht machen.
Oh. Ja, gibt schon verrückte Sachen. Ey, hab wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sander. Ich lasse es jetzt mal hier ausklingen. Wir wollen nicht wieder so krass ausatmen.
Ich könnte auch noch ewig weiterfragen.
Ja, aber wir wollen nicht so krass durchlöchern. Aber es werden bestimmt so viele Fragen kommen, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Folge planen können.
Gerne.
Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Wer so ein bisschen dein Job da so ein bisschen visuell ein paar Einblicke bekommen möchte, der kann mal auf der Instagram-Seite von eurem Hof vorbeischauen, richtig?
Genau.
Da meintest
also
du ja, dass du da immer mal eine Story reinhaust, wie du die Netze reinholst und so?
Ja, genau. Ich habe also Naturgut Kölnitz ist sozusagen unsere Instagram-Seite und ich probiere halt jeden Tag, wenn ich auf dem Wasser bin, halt wenn ich Fische fange, die Leute halt so ein bisschen mitzunehmen, so, ne? Normalerweise ist ja halt auch das Ding, immer passiert alles hinter verschlossenen Türen und so, aber es passiert ja so oder so und dann können die Leute halt auch zugucken, was da passiert auf dem Wasser.
Ja, mir ist es auf jeden Fall immer ein krasses Rätsel gewesen, wie die Fischer das so machen und so. Und das war wirklich, ich fand, ich habe mich so krass gefreut, mit dir rauszufahren und da dir da mal über die Schulter zu gucken, dir zu helfen. Das, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte einfach überhaupt gar, auch null Vorstellung, wie das irgendwie funktioniert. Also eine Reuse, ja, aber mit diesen Stellnetzen, wie die, also ich dachte, die müssen irgendwo festgemacht sein und die sind ja nicht von, dann schwimmen doch die Fische oben rüber und dann schwimmen sie gegendrehen um, schwimmen in die andere Richtung, sind weg und so, aber das hat alles auf jeden Fall ganz schön viel Sinn und so und war wirklich mega interessant und da könnt ihr euch auf jeden Fall aufs Video freuen. Es dauert noch ganz schön lange, wird im Winter kommen, weil jetzt erstmal noch Finnland und Norwegen dazwischen kommen von den Videos. Aber wie gesagt, Naturgut Köllnitz werde ich hier auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ich wollte es gerade sagen, wir können es ja auch nochmal reinschreiben.
Da auf jeden Fall mal vorbeigucken und mal die Daily Stories von Sander und seinen Kollegen abchecken. Habt ihr auch richtig schön gemacht da mit einem Hotel, habe ich gesehen, gibt es da, ne? Dann, genau. So ein Hofladen, da gibt es bestimmt dann auch, weiß nicht, bestimmt Honig aus dem Dorfimkerei und sowas.
Genau, alles ja. Umfeld, regional auf jeden Fall 100%. Ja, danke für die, dass ihr das so, dass du auch so darauf Bock hattest und dich damit auseinandergesetzt hast. Das ist halt für uns, also wir müssen halt einfach zusammenarbeiten, so Fischer und Angler, finde ich ganz wichtig.
Und, ein aussterbender Beruf, der hoffentlich nicht ausstirbt, weil ist auf jeden Fall wichtig, ne? Und wer keine Zander fängt, der soll sich wenigstens einen lokalen Zander kaufen können und nicht die tiefgefrorenen 40 cm Wolga-Zanderfilets aus den osteuropäischen Nachbarländern.
Ja, gut, Leute, dann ich bedanke mich wie gesagt auch nochmal. Würde sagen, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich, oder Yoshi? Ich
denke mal schon. Wenn uns jetzt nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächste Woche. Da gibt es ja mal wieder meine Woche, wir waren mal wieder unterwegs.
ich war letzte Woche tatsächlich, ich hätte diese Woche, fällt mir gerade auf, das ist das erste Mal, das ist die allererste Folge, wo wir unsere Woche nicht gemacht haben.
Krass. Ja, machen wir nächste Woche doppelt so doll.
Aber ich hatte auch wirklich nichts zu erzählen, denn ich war kein einziges Mal
allein. Und wir haben die letzte Folge auch am Mittwoch aufgenommen, also so viel Zeit liegt jetzt auch nicht dazwischen.
Stimmt, hast recht. Aber ich war auch davor nicht angeln, die Tage, die Woche. Also nächste Woche.
Also Leute, danke fürs Reinhören. Wir hören uns von mir. Eine wunderschöne Woche, einen schönen Wochenstart. Bis bald. Ciao, ciao.
Von mir auch. Ciao, ciao.
Tschüss.